Dreiblick, der Podcast Media People Stories. Von Künstler, für Künstler und Medienschaffende mit Mihai Li. Heute mit einer jungen Dame. Sie ist Musicaldarstellerin und Schauspielerin und sie sagt von sich, ihr Traum war es immer, Geschichten zu erzählen und Menschen damit zu berühren. Warum sie aktuell aber als Coach arbeitet und was sie auch in ihrer Zeit auf Kreuzfahrtschiffen erlebt hat und warum und wann ein Umdenken stattfand, nicht mehr in der Entertainment-Branche arbeiten zu wollen, das erzählt sie uns heute ganz persönlich. Ich freue mich sehr auf Anne-Kathrin Böhm. Hallo!
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Ja, gerne. Wie geht's dir heute?
Gut geht's mir. Die Sonne scheint in Hamburg und es ist Wochenende. Das ist toll. Und ich habe auf einmal ein Wochenende. Das ist auch großartig.
Ich bin sehr gespannt über deine Story. Wir hatten ja bereits im Vorgespräch einiges aufdecken können. Magst du einmal ganz kurz erzählen, wer du bist und was du gemacht hast und was du aktuell machst?
Genau. Ja, also mein Name ist Anne-Kathrin Böhm, ich bin 37, komme aus Hamburg und ja, ursprünglich bin ich Diplom-Schauspielerin und Diplom-Musical-Darstellerin und habe jetzt aber nach einem berufsbegleitenden Studium, arbeite ich inzwischen als Trainerin, Coach, Moderatorin und auch Trainingsschauspielerin im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung.
Klingt sehr spannend, bevor wir jetzt quasi auf dein heutiges Sein zu sprechen kommen. Wie hat es bei dir angefangen? Wie bist du in die Entertainment-Branche gekommen und warum bist du da jetzt nicht mehr?
Wie lange haben wir Zeit? Nein, also ich glaube, ich gehöre wirklich zu den Menschen, die das immer schon gemacht haben. Also ich habe mit 3 Jahren, glaube ich, meinen ersten Kassettenrekorder mit Aufnahmefunktion geschenkt bekommen und habe ab da angefangen, meine eigenen Sendungen zu gestalten und die dann meinen Eltern vorgespielt und alle Disney-Figuren und die einzigen Promis, die ich kannte, Boris Becker und Steffi Graf und Helmut Kohl, da schon nachgemacht. Also es war für mich immer schon so ein natürlicher Drang zum Spielen da, zum Rollen übernehmen da und habe dann über Schultheater AG und eigene Theatergruppe wirklich alles gemacht. Ja, bis ich dann kurz vorm Abi stand und gedacht habe, okay, was machst du? Ich muss dazu sagen, ich komme aus einer eher so einer sozialen Familie. Also mir hat niemand gesagt, boah, Kunst, mach das doch unbedingt, du hast doch da Talent oder so, sondern das war wirklich so meine persönliche Entscheidung und habe dann letztendlich einen Workshop an einer Musicalschule entdeckt über ein Wochenende. Es war so ein Talent-Workshop, wo man einfach mal ein Wochenende in die Ausbildung eines Musical-Darstellers reinschnuppern konnte, um sich auch mal ein Feedback zu geben. Und ich habe gedacht, okay, komm, weißt du was, du machst das jetzt einfach und guckst dir an, dass das nichts für dich ist und vor allen Dingen lässt du dir sagen, dass das nichts für dich ist. Und
aber du hast dann ja auch in Wien Schauspiel hinterhergeschoben und das studiert. Ja. Wie kam es und warum hat dir Musical nicht gereicht?
Ich habe ab meinem 2. Jahr in der Musicalschule immer schon kleine Engagements gehabt, nebenher. Und die waren lustigerweise alle im Bereich Schauspiel. Und du hast es ja in deinem Intro auch gerade schon gesagt, so mein Traum war es halt immer auch Geschichten zu erzählen und Menschen zu bewegen und wirklich Rollen zu spielen. Und da habe ich einfach gemerkt, aha, Schauspiel ist anscheinend was, was mir persönlich sehr liegt. Und habe dann gesagt, das ist, also bei uns an der Schule, es geisterte auch so dieses Gerücht rum im Sinne von, ja, mit 35 ist man vom Musical eh weg vom Fenster. Und und habe dann gedacht, okay, anscheinend ist es was, was mir liegt. Dann mache ich nochmal eine zweite Ausbildung und mein Freund damals, der war auch Filmschauspieler und da habe ich dann angefangen, auch meine ersten Kurzfilme zu drehen und habe gesagt, komm, du machst was, was du im Zweifelsfall auch noch mit bis 85, bis du auf der Bühne umkippst, machen kannst. Und ja, so habe ich dann mich entschieden, nochmal auch eine reine Schauspielausbildung hinten dran zu hängen und dann ja letztendlich beide Abschlüsse gemacht.
Das ist genau der Punkt. Du hast in Wien absolviert und hast dann so an Off-Theatern gespielt und hast gesagt, die Gagen waren unterirdisch und das war der Punkt, wo du dachtest, so kann es jetzt auch nicht weitergehen.
Ja, absolut. Also ich habe regelmäßig gespielt. Ich war immer irgendwie im Engagement und letztendlich waren aber, wie du gerade schon gesagt hast, es gab normalerweise keine Probenpauschalen. Das heißt, ich habe im Schnitt sechs Wochen für komplett gar nichts, niente, nix da geprobt und habe dann für wirklich kleine Mini-Gagen gearbeitet Also letztendlich habe ich Geld mitbringen müssen, um zu spielen. Und da war dann irgendwann der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ey, das ist mein Beruf. Das ist kein Hobby. Und ich habe hier gerade irgendwie fast, oder ja, 5,5 Jahre in eine Ausbildung investiert und für die ja auch bezahlt, weil ich auf einer privaten Schule war. Und das, ich muss damit Geld verdienen. Und ja, dann kam zum Glück irgendwann mein erstes großes Engagement, nämlich hast du auch schon angesprochen, nämlich ja, mein Job auf dem Kreuzfahrtschiff, wo ich als Solistin im Showensemble eingesetzt war und habe da gemerkt, okay, es geht und ich muss was verändern und habe dann schweren Herzens gesagt, okay, ich probiere es einfach mal mit dem Standortwechsel, weil ich in Wien einfach beruflich so nicht weitergekommen bin und bin daraufhin dann wieder nach Hamburg zurückgezogen.
Erzähl doch mal für alle, wie du an diesen Job gekommen bist. Wie lief das Casting ab?
Letztendlich ganz ähnlich wie eigentlich jede Audition für Musicaldarsteller. Also ich habe Liedmaterial geschickt bekommen. Ich glaube, wir konnten uns aus verschiedenen Liedern konnten wir uns zwei aussuchen, die wir dann präsentieren sollten. Und dann haben wir eine gemeinsame Tanzaudition gemacht. Also uns wurden aus verschiedenen Shows von dem Schiff, so ich glaube 2, 3 Choreografien haben wir gemacht, so kleine Teile vorgetanzt, die wir dann halt in der Gruppe dann zusammen lernen und auch vortanzen mussten in verschiedenen Konstellationen. Und dann gab es, was ich sehr nett fand, auch noch ein kleines Gespräch mit eben dem Leading-Team, die auch uns persönlich noch ein bisschen kennenlernen wollten, auch gefragt haben, so was ich mir auch von der Arbeit auf dem Schiff vorstelle. Also auch zu gucken, passt es denn überhaupt? Und ja, anscheinend habe ich mich ganz gut geschlagen, denn ja, nach ein paar Tagen kam dann bereits die Zusage. Und das war wirklich so der Einstieg in einen ganz, ganz wichtigen Teil auch von meinem Leben.
Wie viele Tage Probe gab es denn und wie viele Shows musstest du lernen und wie viele performen auf dem Schiff? Und wie lief das Leben ab auf dem Kreuzfahrtschiff? Du warst da ja bestimmt Wochen oder Monate an Bord. Wie hast du da quasi für dich auch eine Entwicklung mitnehmen können?
Also, die erste Probenzeit, die ich gemacht habe, war 4 Wochen. Und in dieser Zeit haben wir etwa 10 Shows gelernt, die alle so im Schnitt so 45 bis 60 Minuten dauerten. Das heißt, ich war in Mathe nie gut, deswegen bin ich auch Darstellerin geworden, aber ja, man kann sich's ausrechnen. Also wir haben eigentlich alle 2, 3 Tage dann eine neue Show angefangen zu lernen. Also das war schon echt richtig herausfordernd und gerade weil das ja auch so stilistisch total unterschiedliche Sachen waren, ne? Also von eben von so einer Musical-Best-of-Show über Schlager und Rock'n'Roll und so weiter. Und das war auch das Tolle an dem Job, ne? Weil du auch gefragt hast, so was für Erlebnisse hatte ich da. Gerade, ja, man kann sich so viel ausprobieren, man kriegt so viel Rollen oder auch Stücke, die man auf der Bühne präsentieren und sich ausprobieren darf, die ich so an Land wahrscheinlich nie bekommen hätte, weil ich einfach vom Typ, vom Aussehen einfach da gar nicht reingepasst hätte. Aber so habe ich da einfach die Chance bekommen, ja, mich total auszuprobieren. Auf der anderen Seite muss man sich auch sehr bewusst sein, dass das Schiff wirklich ein reiner Tourismusjob ist. Also man ist einfach kein Privatmensch. Und ich war auf einem sehr kleinen Schiff, mit wenig Passagieren, das heißt, jeder kannte auch jeden. Also wir waren zu zweit auf der Kabine. Das heißt, da hat man schon mal keine Privatsphäre. Und in dem Moment, wo ich meine Kabinentür aufgemacht habe, war ich Ansprechpartner für die Gäste. Das heißt, ja, einfach mal irgendwie schlecht drauf sein, das ging nicht. Weil, weiß nicht, wenn man einmal so kopflos durch die Gänge gerannt ist Richtung Rezeption, konnte dann ganz schnell passieren, dass dann eine Beschwerde an der Rezeption vorlag, im Sinne von, ey, Showensemble grüßt nicht, was machen die denn da? Und das war schon, also da, ja, da habe ich sehr, sehr viel über mich gelernt, über so, was sind so meine Grenzen, was sind meine Bedürfnisse, wie gehe ich damit um? Und das schweißt aber auch sehr zusammen, weil es eine ganz eigene Welt ist. Und das ist ja auch nochmal das Besondere. Ich kann ja nicht abends nach Hause gehen und Feierabend machen, sondern dieselben Leute, mit denen ich probe und mit denen ich arbeite und mit denen ich auf einem Zimmer bin, sind auch die gleichen, mit denen ich die Landgänge mache. Und das sind die gleichen, mit denen ich abends nochmal in der Crewbar sitze.
Ja. Also, du hast eben angesprochen, dass du quasi aus deiner Kabine raus immer lächeln musstest, auch wenn du schlecht gelaunt warst. Ansonsten hättest du oder hast du eine Beschwerde vorliegen gehabt. Was ist denn, wenn du mehrere gehabt hättest? Du kannst ja schlecht vom Schiff fliegen.
Im schlimmsten Fall hätte es das auch gegeben. Also ich habe es gemocht, also ich habe das so nie gelernt. Aber ich sag mal, wenn sowas öfters vorgekommen ist, dann haben wir schon auch von unseren Führungskräften eine Rüge bekommen, auf jeden Fall. Also das ist einfach ganz klar, dem muss man sich bewusst sein. Und entweder man mag es, man kommt damit zurecht oder nicht. Und ich glaube, das ist auch genau der Grund, warum entweder man liebt das Schiff oder man hasst es. Und entweder man kommt damit klar oder nicht, dann macht man halt den einen Vertrag und macht dann nichts, geht dann nicht mehr an Bord. Und genauso gibt es Darsteller, die sagen, boah, sie lieben genau dieses Leben und machen das viele, viele, viele Verträge.
Was war deine längste Spieldauer auf dem Schiff? Also nonstop von zu Hause entfernt, weg von Familie und Beziehung. Das ist ja auch nicht einfach.
Ich war 8,5 Monate durchgehend an Bord. War mein längster Vertrag.
Was hat es mit dir gemacht? Hast du Fernweh gehabt? Oder nicht Fernweh, Heimweh heißt das ja in dem Fall. Und hast du es bereut, so lange auf dem Schiff sein zu müssen? Oder war das genau dein Ding?
Also 8,5 Monate war schon krass. Nach 8,5 Monaten hatte ich wirklich auch so eine Art, ja, wir haben Schiffskoller gesagt, ne? Unter anderen Umständen würdest du Lagerkoller sagen. Das war herausfordernd. Und ich glaube, jetzt im Nachhinein so einen langen Vertrag hätte ich auch nicht mehr angenommen. Also normalerweise kriegt man so einen Vertrag so im Schnitt so 3 bis 6 Monate. Und das finde ich völlig in Ordnung und völlig aushaltbar. Aber diese 8,5 Monate, das war schon lang. Wirklich Heimweh habe ich tatsächlich selten gehabt. Ich hatte aber auch keinen Partner irgendwie zu Hause oder an Land, den ich habe zurücklassen müssen. Ich glaube, dann ist es noch mal einfacher, wenn man einfach so jung und ungebunden ist. Und mir hat es halt auch einfach so Spaß gemacht, die Welt zu sehen. Also ich habe auch, böse gesagt, so alles, fast alles, was ich verdient habe, habe ich wieder dann dafür ausgegeben, um dann zu sagen, so, ich weiß nicht, ob ich hier noch mal hinkomme. Ich gucke mir jetzt auch das an, was hier ist, weil die Chance gibt es vielleicht nur einmal. Und insofern, man lebt total im Moment und dementsprechend hatte ich wenig Zeit für Heimweh, auch wenn es natürlich auch mal schwere Zeiten an Bord gab.
Du hast gesagt, es war sehr herausfordernd, weil sehr lange auf dem Schiff. Was war so herausfordernd und was hat sich verändert in dir oder im Umgang mit den Leuten?
Ja, was ich schon gesagt habe, ne? Du arbeitest auf engstem Raum zusammen, du hast kaum Privatsphäre. Es sind viele verschiedene Nationen an Bord. Auch das ist nochmal eine Herausforderung, was Toleranz, Zusammenarbeit, Teamarbeit angeht. Man ist irgendwo ständig unter Strom und eben unter Beobachtung in gewisser Weise. Und dann gibt es natürlich auch mal sehr, sehr lange Arbeitstage. Ne? Also das ist zwar immer so ein bisschen das Vorurteil, ne? Ja, Show-Ensemble arbeitet ja nicht, die haben ja nur diese eine Stunde Show am Abend. Aber dass man, wenn man ein großes Repertoire hat, also am Schluss hatte ich ungefähr 24 Shows oder 25 Shows drauf, die wir auch natürlich dann auch in größeren Abständen immer wieder gespielt haben. Also wir haben trotzdem fast jeden Tag wirklich eine Probe gehabt. Wir haben vor jeder Show einen Durchlauf gehabt. Dann gibt es die sogenannten Putzproben, ne, wo nochmal was gemacht wird. Dann verletzt sich jemand, dann musst du alles umstellen. Also es gibt immer was zu tun und dementsprechend waren gerade in der Anfangszeit, so in den ersten Wochen an Bord, waren die Arbeitstage sehr, sehr lang.
Zerrt das nicht an den Nerven und am Körper? Bist du auch mal krank geworden und konntest vielleicht ein paar Wochen keine Show spielen?
Ich war natürlich auch mal krank an Bord und habe auch mal 1, 2 Shows auslassen müssen. Jedoch, du kannst es dir eigentlich nicht leisten. Also in dem Moment, wo es irgendwie wieder geht, stehst du wieder auf der Bühne. Also da ist dann auch dieses Gemeinschaftsgefühl so groß, du lässt das Ensemble nicht im Stich. Mhm. Und es ist tatsächlich auch so, also das ist jetzt auch wieder von Reederei und Anbieter irgendwie unterschiedlich, aber wenn du eine bestimmte Zeit krank bist, wirst du im Zweifelsfall auch, dann wird dein Vertrag dann auch beendet.
Ja, okay. Dir war anscheinend die Arbeit an Bord nicht genug, weil du hast irgendwann angefangen, auch dein eigenes Programm zu schreiben. Mhm. Wie und wann hast du dafür denn noch Zeit gefunden und warum hast du das gemacht?
Also, ich sag mal, es kommt eine Zeit im Leben für alles und die Arbeit an Bord hat mir sehr viel Spaß gebracht, aber irgendwann kam einfach der Punkt, wo ich gemerkt habe, oh, es ist nichts Neues mehr. Also ich habe so für mich einfach künstlerisch das ausgeschöpft, was ich konnte. Und habe dann halt gesagt, so, oh, auch ab und zu nochmal Schiff fahren, fände ich schön, aber vielleicht auch nicht mehr so lange. Und habe dann gedacht, naja, wir haben ja auch immer mal wieder Gastkünstler an Bord. Vielleicht könnte ich ja auch ein eigenes Programm schreiben und dann einfach mal so hin und wieder 1, 2 Reisen mitmachen, da dann mein Programm aufführen. Und so habe ich dann genau angefangen, also Alltagswahnsinn, das Cabaretical, mein Soloprogramm zu schreiben. Ich habe es tatsächlich auf dem Schiff angefangen zu schreiben, durfte da dann auch so in einer Bar mal so 20 Minuten Ausschnitte zeigen, habe dann so sozusagen so kleine Tryouts in Anführungsstrichen gemacht, um schon mal zu gucken, funktioniert es, ist es das, was ich mir vorstelle? Ja, habe dann letztendlich dann an Land dann weitergeschrieben. Also als dann mein einer Schiffsvertrag zu Ende war und ich gemerkt habe, so nee, genau da möchte ich weitermachen und das tue ich jetzt. Und genau, habe mir dann an Land meine Leute zusammengesucht. Also mir war es damals sehr, sehr wichtig, dass das auch was qualitativ Hochwertiges wird. Und ja, habe dann so Learning by Doing mir dieses Programm zusammengestöpselt. Und auf einmal habe ich mich in dieser Rolle gefunden. Ich war irgendwie auf einmal Autorin, Produzentin, Regisseurin, Organisatorin, Art Director, Ausstatterin, Marketing-Expertin und eben Darstellerin in einem. Und das war natürlich super spannend und herausfordernd. Und ja, weil letztendlich ist es dann, habe ich es dann, wann war das? Ich glaube, im Herbst 2013 habe ich es dann das erste Mal auf die Bühne gebracht.
Du hast dann weg von Bord ja auch viele Entertainment-Jobs annehmen müssen, trotz Kabarettprogramm, um über die Runden zu kommen. Und du hast irgendwann gedacht, so geht es jetzt auch nicht weiter, weil du ständig von Job zu Job und finanzielle Sorgen dann auch ab und zu hattest. Und dann fing so irgendwann so ein Umdenken bei dir statt. Was war das genau, was dich da so beängstigt hat?
Was heißt beängstigt? Also ich glaube, es war für mich immer eine Berufung und ich wollte nichts anderes als auf der Bühne stehen. Habe aber natürlich auch gemerkt, dass also die Jobs, die ich dann auch an Land wieder bekommen habe, waren dann immer mehr auch so in Richtung so eben so Gala und Events und einfach so einmalige Geschichten. Und wie ich dir vorhin erzählt habe, mein Traum war es halt immer, Geschichten zu erzählen, ganze Rollen, sondern die Menschen wirklich zu berühren und da irgendwie was auszulösen. Und ja, also da fehlte das, und dann dieses ständige Bewerben, ne? Also man guckt jeden Tag auf die Jobportale, schickt jeden Tag eine Bewerbung raus, kriegt eine Absage nach der anderen und wenn man dann mal eingeladen wird, ist es auch Glück, dass man dann eine Rolle bekommt. Also das hat schon mürbe gemacht, so mit der Zeit. Und dann kam eben in einem Sommer, wo ich wirklich durch ganz, ja, wo ich dann anfing, gesundheitliche Probleme zu bekommen und wo ich auf einmal wegen wirklich Nichtigkeiten plötzlich ein halbes Jahr nicht arbeiten konnte und mir natürlich dadurch auch alle Einnahmequellen wegfielen. Und da hat bei mir dann so ein Umdenkprozess stattgefunden, wo ich auf einmal merkte, so wow, so schnell kann es gehen. So sehr ist wirklich deine Arbeit von deinem Gesundheitszustand abhängig. Und da kam dann auch nochmal diese Reflexion in dem Sinne, dass ich gemerkt habe, boah, Wahnsinn, irgendwie ist meine Liebe zu dem Beruf ein bisschen weggegangen in den vergangenen Jahren, weil eben durch dieses Rädchen, durch allem, was so drumherum war, dadurch, dass ich vielleicht auch nicht die Jobs bekommen habe, die ich dann wirklich haben wollte, ist so ein Frust gewachsen. Und das, weswegen ich eigentlich diesen Beruf ergriffen habe, das stand nicht mehr im Mittelpunkt. Und da war dann für mich ja, der Gedanke, dass ich irgendwas tun muss, um aus dieser Abhängigkeit rauszukommen. Also es war für mich noch nicht der Gedanke, ich möchte was anderes machen. Das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Aber erstmal überhaupt zu sagen, okay, vielleicht mal den Fokus ein bisschen shiften.
Du hast ja dann auch irgendwann versucht, in eine Agentur zu kommen, um an staatlichen Theatern spielen zu können. Und da hast du ja auch was erlebt, wo du dachtest, kann ja nicht wahr sein.
Ja, das ist wirklich eine Situation, die lässt mich bis heute den Kopf schütteln. Es war eine relativ bekannte große Musical-Agentur in Deutschland und bei denen habe ich mich beworben und musste natürlich meinen Lebenslauf einschicken. Und ich habe eine Absage bekommen mit Originalzitat, wir können Sie nicht nehmen, denn Sie haben ja nichts gemacht. Ich habe mir diese Antwort angeschaut und habe zurückgeschrieben, so, Entschuldigung, Sie haben Sie meinen Lebenslauf gelesen? Also ich arbeite seit damals, keine Ahnung, 8 Jahren durchgehend in diesem Beruf. Ich habe immer gespielt. Wie können Sie denn sagen, ich habe nichts gemacht? Ja, aber sie haben halt genau nicht die Produktionsfirma und nicht den Regisseur und nicht im Lebenslauf und deswegen können wir sie nicht nehmen. Und wo ich dann auch nur gedacht habe, ja, aber genau deswegen bewerbe ich mich ja bei euch, weil ich genau weiß, ich habe diese Kontakte nicht und ich möchte dahin. Und ja, warum soll ich denn sonst in eine Agentur? Wenn ich selber schon alles habe, was ich brauche, muss ich mir ja nicht noch eine Agenturprovision irgendwie abziehen lassen, wenn ich das selber kann.
Heißt das im Umkehrschluss, dass die ganzen Engagements, die du hattest, an den Off-Theatern in Wien, die ganzen Kreuzfahrt-Engagements nichts wert sind? In den Augen von den Agenturen, von renommierten Produktionen, die dann deine Vita sehen und denken so, okay, Schiff ist nichts wert, das und das ist nichts wert, ist ja dann quasi so ein Teufelskreislauf. Du musst ja irgendwas machen, um Geld zu verdienen, aber kommst nicht an die großen Jobs ran, weil die Agenturen eben die Jobs wollen, die du aber nicht bekommst ohne Agentur. Also ist ja auswegslos. Ja.
Ein bisschen ist es ein Teufelskreis, absolut. Und es sind, und also gerade über das Schiff gab es viele Jahre sehr, sehr starke Vorurteile. Also ich habe mich in letzter Zeit auch immer mal wieder mit Besetzern unterhalten. Also ich glaube, jetzt was Schiff angeht, haben sich die Vorurteile ziemlich aufgelöst. Weil, glaube ich, inzwischen jedem klar ist, was es für eine Arbeit auf dem Schiff ist und was es auch bedeutet, eben so schnell so viele Produktionen zu lernen, so vielfältig zu arbeiten. Ich glaube, das ist was, das hat sich aufgelöst. Und das wird sogar eigentlich jetzt eher inzwischen vielleicht sogar halbwegs positiv gesehen, wenn du das im Lebenslauf stehen hast. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach ein Business, in dem Vitamin B, also einfach Beziehungen und sehr, sehr gutes Netzwerk, unfassbar wichtig ist. Und ich möchte nicht sagen, dass das nichts zählt, was ich gemacht habe, aber es sind, ich habe oftmals das Gefühl, es sind so zwei kleine Kreise, halt so die Produktionen, die halt warum auch immer für wichtig angesehen werden und die, die halt alles andere drumherum. Und von diesem, dem einen Kreis in den anderen zu wechseln, ist, ja, es ist mir bis heute ein Rätsel. Man muss, glaube ich, irgendwann einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.
Ja, ich wollte gerade fragen, diese großen anerkannten Produktionen, von denen du geredet hast, denkst du, man braucht da Talent, eher Vitamin B oder mehr Glück, um da reinzukommen?
Talent ist immer die Grundlage, natürlich. Ja. Und ich glaube auch so dieses harte Arbeit, also dieses wirklich dafür arbeiten, Netzwerken auf jeden Fall, Vitamin B, ganz, ganz wichtig. Ich habe inzwischen das Gefühl, dass es wirklich, wenn all diese Faktoren zusammenkommen, du musst einfach, was ich gerade auch schon gesagt habe, irgendwann einfach mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Es muss dich im richtigen Moment jemand empfehlen und du hast dann gerade Zeit. Oder ja, ich finde diese ganze Branche sehr, sehr unberechenbar, unvorhersehbar, möchte ich fast sagen. Gerade jetzt auch mit diesem Abstand, je länger ich ja auch da draußen bin oder das ja ein bisschen so von oben aus der Metaperspektive auch betrachten kann.
Unberechenbar und der Frust in dir ist ja dann gestiegen und du wurdest krank, weil du eben nicht das bekommen hast, was du wolltest. Meinst du, das hängt alles damit zusammen, dass du dann auch ja, so eine Wut geschoben hast auf die Caster, auf die Besetzer, auf die Medienwelt allgemein oder Entertainment-Branche, dass du so viel gekämpft hast, aber dann nicht gesehen wirst? Oder was war das, was diesen Frust in dir erzeugt hat?
Für mich war es eigentlich eher, also es war eher so eine gefühlte Verzweiflung, weil ich eigentlich jemand war, ich habe mich konstant weitergebildet. Ich habe immer auch wieder, auch das, ich kam oft auch mal unter die letzten drei oder so. Also ich habe immer, also ich wusste jetzt auch, es liegt nicht daran, dass ich vielleicht zu schlecht bin oder so, sondern für mich war irgendwann dieser Frust zu groß, weil ich dachte, was soll ich denn noch machen? Ich habe auch Coachings genommen, ich habe Weiterbildung genommen, habe mich mit verschiedenen Kollegen unterhalten, war auf Premieren feiern. Ich habe einfach irgendwann nicht mehr gewusst, was soll ich noch tun? Und denkst ich kann du, wirklich nur sagen, ich glaube, ich war einfach nie zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Denkst du denn, diese Krankheiten, die du bekommen hast, war so ein Warnzeichen in dir, unbewusst zu sagen, so stopp, so geht's nicht weiter, ja. Du gehst in eine falsche Richtung oder verrennst dich vielleicht in einem Wunschdenken, wo du nicht hingehörst? Kam so ein Gedanke auch in dir auf?
Ich glaube schon, dass man eine gewisse Persönlichkeitsstruktur auch mitbringen muss für diesen Beruf. Und ich glaube, als Künstler muss man so ein bisschen schizophren sein, in Anführungsstrichen. Das ist so ein bisschen paradox, weil auf der einen Seite braucht man so viel Selbstbewusstsein. Und gerade wenn man vielleicht auch eine Hauptrolle spielen möchte. Ne? Man muss irgendwie präsent sein, man muss da sein, man muss diese Kraft haben, ein ganzes Ensemble mit sich zu ziehen. Man muss mit diesen ganzen Absagen umgehen können und du musst dich selbst vermarkten und in der Audition irgendwie aus 100 Leuten rausstechen. Und dann kommst du aber auf einmal und dann hast du den Job und dann musst du auf, bist du auf einmal irgendwie nur ein kleines Rädchen im großen Getriebe? Hast vielleicht einen Regisseur vor dir sitzen, der einfach nur sagt, ja, hier, du bist einfach hier meine Hülle und jetzt geh darüber, heb den Arm. Das ist alles, was ich von dir will. Und gleichzeitig leben wir Darsteller ja auch davon, eben Rollen zu spielen, empathisch zu sein, dieses emotional durchlässig, ne, wie man das so im Fachjargon sagt. Und ich finde, das sind zwei so ganz krasse Sachen, also diese Sensibilität und diese Zartheit eigentlich nicht zu verlieren und gleichzeitig aber sich auch diese Schutzhülle aufzubauen und eben mit diesen ganzen Absagen, mit diesen ganzen Ablehnungen zurechtzukommen. Denn natürlich kann ich letztendlich sagen, okay, es liegt vielleicht an meinem Können, dass ich das nicht gemacht habe. Aber irgendwie stehe ich ja immer da als Mensch und habe trotzdem immer auch das Gefühl, irgendwie auch wird immer ein Teil von mir abgelehnt. Und das zu trennen, finde ich unglaublich schwer. Und ich glaube, da hat meine Persönlichkeitsstruktur vielleicht nicht ganz reingepasst.
Ja, jetzt hast du das Wort Sensibilität reingebracht. Und du hast mir erzählt, dass du auch sehr sensibel bist, wie sagt man, über...
Hochsensibel.
Hochsensibel, dann ist es ja für dich noch schwieriger gewesen, oder? Das zu trennen? Oder wie bist du dann umgegangen? Oder wie fühlt sich das dann für Hochsensible an, wenn du immer Absagen kriegst?
Ich glaube, ich habe schon die Dinge immer sehr, sehr stark an oder auch zu stark an mich herangelassen, weil ich es... auch wenn mir im Kopf bewusst war, dass das nie etwas gegen mich persönlich ist, diese Absage. Aber es ist doch immer wie so ein bisschen ungefiltert bis ins eigene kleine Herz durchgekommen. Und dementsprechend war das sehr, sehr schwer. Und was mit dieser Hochsensibilität ja auch einhergeht, ist so dieses, bei mir auf jeden Fall so ein ganz großer Sinn für Wahrheit, für Gerechtigkeit. Und dadurch, genau, dass ich das halt auch immer alles so als ungerecht empfunden habe, weil ich dachte, ich mache doch alles und ich arbeite professionell, ich mache das, ich kann das und trotzdem wird es nicht gesehen. Und ich glaube, das war noch nur so eine Sache, wo meine Sensibilität da nicht so zuträglich war, weil ich dann auch jemand bin, der, obwohl er eigentlich ein sehr großer Harmoniemensch ist, aber auch immer auch mal gesagt hat, wenn mir was nicht passt oder wenn ich was gesehen habe, was für mich nicht stimmig war, weil mir es auch sehr, sehr wichtig ist, so mit meinen Werten in Einklang zu leben. Und es ist eine sehr hierarchische Welt. Die Künstlerwelt ist sehr hierarchisch geprägt, gerade sobald man in der Produktion ist. Und dann sind Widerworte oft auch nicht erwünscht.
Jetzt bist du ja krank geworden, konntest den Job dann nicht mehr ausführen. Würdest du sagen, die Branche hat dich krank gemacht, die Entertainment-Branche hat dich so weit gebracht, dass du krank wurdest? Also wirklich, das Business hat dich krank gemacht?
Also was heißt, ich hatte ja keine schlimme Krankheit. Es war eine Wunde am Knie, die sich so entzündet hat, dass ich nicht laufen konnte. Und dann hatte ich danach, und direkt danach habe ich mir eine Kehlkopfentzündung eingefangen, wo ich einen kompletten Stimmverlust hatte.
Es ist sehr essentiell, ne? Wenn du als Musical-Darstellerin oder Schauspielerin arbeitest, sprechen und singen zu können oder Bewegungsapparat, wenn der auch kaputt ist, dann wird der quasi komplett lahmgelegt.
Klar. Dadurch, dass das eben so eigentlich so leichte Sachen waren, glaube ich schon, dass es definitiv auch eine psychische Komponente hatte. Da bin ich von überzeugt. Die Branche hat mich krank gemacht, finde ich schwer. Nee, würde ich so nicht sagen. Es ist ja auch immer so, was lasse ich selber mit mir machen? Und deswegen würde ich einfach bei dieser Erkenntnis bleiben im Sinne von, ich als Mensch mit meiner Persönlichkeitsstruktur habe einfach an einem Traum, der mir sehr wichtig war, festgehalten, aber der vielleicht gar nicht so 100%ig mit allem, was dazugehört, zu mir gepasst hat.
Wie schwer war für dich die Erkenntnis, dann loslassen zu müssen?
Das waren Monate und viele Nächte mit Schmerz und Tränen. Das war echt krass.
Wirklich ein halbes
Für mich
Leben.
War es aber auch ganz, ganz wichtig, ne, eben zu sagen, so nee, ich gebe das nicht komplett auf, sondern einfach überhaupt mal das für mich zuzulassen, einen Traum, für den ich also über ein Jahrzehnt gekämpft habe, zu sagen, okay, das lass mal diesen Gedanken zu, aus dem Hauptberuflichen vielleicht auch nur mal für 2-3 Jahre mal diesen Fokus zu shiften. Das war unheimlich schwer für mich, weil das war, wie gesagt, das war für mich eine Berufung und ein Lebenstraum. Und für mich war noch immer klar, so, ich möchte auch, wenn dann was machen, ich wollte nicht aus der Branche raus. Also, weil ich liebe einfach den Umgang mit Künstlern und das ist einfach eine Welt, in der ich zu Hause bin und mit der ich mich wohlfühle. Und ja, habe dann
Könnte ja quasi sagen, du wolltest in der Entertainment-Branche Fuß fassen, aber die Welt wollte dich nicht, ne? Wenn man das hart ausdrückt. Und du hast dir so eine Hintertür offen gelassen, die Tür angelehnt gelassen, wie man so schön sagt. Mhm. Tat dir das denn gut, weil du dann ja quasi den Hauptfokus ja eigentlich wechseln wolltest, aber immer so halb zur Tür geschaut hast, ob die sich dann doch öffnet? Ist da nicht auch viel Energie weggeflossen mit der Hoffnung, dass sich da was ergibt?
Naja, also erstmal, ich habe ja mit dem Spielen nie ganz aufgehört. Ich habe mich dann irgendwann für ein berufsbegleitendes Studium entschieden und schon als ich mich mit dem Gedanken beschäftigt habe, ich habe mir die Beschreibung durchgelesen und gesehen, aha, keine Anwesenheitspflicht. Das heißt, in dem Moment, wo ich vielleicht doch noch das große Engagement um die Ecke kommt, könnte ich jederzeit sagen, okay, ich mache was, ich gehe wieder zurück oder ich setze mal aus oder was auch immer.
Was hast du denn studiert nebenbei?
Tourismus, Hotel und Eventmanagement. Und genau, das kam eben einerseits durch Tourismus, Kreuzfahrt, ne, wo ich dachte, oh, da sind ganz viele Anknüpfungspunkte zur Künstlerbranche. Ne, Eventmanagement, auch da, ne, die ganzen Galas, die ich gemacht habe. Jeder Veranstaltung braucht man das. Mhm. Organisation war sowieso immer ein Steckenpferd von mir. Und dann habe ich halt gedacht, oh, das ist vielleicht auch eine schöne Möglichkeit, eben zu sagen, man geht danach, macht danach eine künstlerische Leitung, geht in ein künstlerisches Betriebsbüro oder vielleicht auch gerade so im Tourismus verbunden, ja, keine Ahnung, das Kurhaus in irgendeinem Ferienort bespielen und da sozusagen so eine kleine Intendantin zu werden. Das waren alles so Sachen, mit denen ich mich dann beschäftigt habe und wo ich dachte so, hey, das ist einfach was Schönes, was in meinen Künstlerberuf um was Kaufmännisches, um einen anderen Blickwinkel nochmal ergänzen kann.
Also quasi weg von der Bühne zu dahinter.
Mit Option, genau. Ja. Mhm. Also einfach nur mal eine Erweiterung des Spektrums. Also ich habe vorher auch schon Regie geführt und so kleine Sachen gemacht, aber genau, das war einfach nochmal eine Ergänzung, sozusagen, wo ich einfach was Zusätzliches machen konnte, wo ich aber dachte, das nimmt mir aber nicht die Möglichkeit weg, trotzdem in dem Bereich tätig zu sein und dann mal gucken, was passiert. Und genau, dann habe ich halt dieses vierjährige Studium gemacht und mich ja dann wirklich jetzt dann auch 4 Jahre komplett dreigeteilt. Also eben mit Studium und nebenbei weiter Engagements angenommen. Also halt alles, was halt Einzelauftritte waren oder nur ganz kurze Probenzeiten benötigt hat. Und dann halt habe ich dann aber mir noch einen Teilzeitjob in einem Büro gesucht. Weil ich dachte, so, wenn ich schon was studiere, muss ich auch irgendwie richtige Arbeitserfahrung sammeln.
Klingt auch sehr zeitaufwendig. Konntest du da quasi kräftemäßig da haushalten oder hast du dich dann wieder verrannt in etwas, weil du dich dreigeteilt hast?
Also hart arbeiten war ich ja gewohnt, auch durch den Künstlerberuf. Ne, also eine Selbstständigkeit ist eine Selbstständigkeit ist eine Selbstständigkeit. Dementsprechend, es waren 4 krasse Jahre, wobei es mir aber eben ganz gut getan hat, dadurch, dass ich ja, die Auftritte, ja, mir eigentlich, ich konnte annehmen oder absagen. Ne? Also das heißt, das hat mir doch noch so eine gewisse Flexibilität gewährt, dass ich einfach sagen konnte, oh, okay, und jetzt weiß ich, da im Januar, Februar habe ich jetzt wieder Prüfungsphase von der Uni, dann nimmst du da halt keine Auftritte an. Und dementsprechend habe ich doch es, glaube ich, ganz gut hinbekommen, einigermaßen gut auf mich zu achten in der Zeit.
Hast du denn nie Anfragen bekommen, die länger gedauert hätten, wo du dann überlegen musstest, breche ich das Studium ab, weil das Engagement vielleicht ein halbes Jahr gegangen wäre? Musstest du dann mit dir kämpfen? Was ist richtig, was falsch?
Es gab schon Anfragen, aber es war keine dabei, die mich dann so gereizt hätte, dass ich dachte so, also gerade als ich dann das Studium angefangen hatte und auch gemerkt habe, so, ich wollte ja vor allen Dingen auch nochmal so einen Abschluss einfach haben und habe gedacht so, nee, also das ist jetzt nicht so der Traumjob, der mich dann so weiterbringen könnte, dass ich dafür jetzt erstmal das Studium aufgeben würde, weil ich halt auch immer im Kopf hatte oder dann im Kopf hatte, ey, wenn ich jetzt diese 4 Jahre durchgestanden habe, dann habe ich eine Perspektive und vielleicht auch eine längerfristige Perspektive. Und warum jetzt für etwas, was jetzt auch nicht wieder so der Traumjob ist und was dann wieder nur ein paar Monate geht, dafür dann jetzt diese Perspektive wieder hinschmeißen? Das war es mir dann nicht wert.
Ja, also ging es dir letztendlich um Sicherheit im Leben und das Finanzielle quasi.
Ja, so eine solide Basis zu kriegen. Ja. Ja. Ja, und ich sag mal, Deutschland ist auch immer noch ein Land der Abschlüsse, so blöd es ist. Einfach nochmal einen Abschluss zu haben, der was zählt.
Das heißt, dein Diplom und Schauspiel und Diplom-Musical Zertifikat zählt nicht? Ja.
In der Wirtschaftswelt auf jeden Fall nicht. Die gucken mich an und sagen so, okay, hängen Sie sich das übers Klo oder was, welche Fähigkeiten stecken dahinter? Das ist ja so, ne? Also jeder normale Mensch weiß ja oftmals gar nicht, was mit Schauspiel, Musical, mit Kunst in Verbindung gebracht wird, sondern die sehen halt Leute, die irgendwie hobbymäßig 1,5 Stunden am Abend was auf der Bühne machen. Was da alles dahinter steckt und welche Fähigkeiten dahinter stecken, das ahnen die meisten ja gar nicht.
Jetzt hast du ja 4 Jahre den Fokus ein bisschen weg gehabt von der Entertainment-Branche und der Künstlerbranche. Wie würdest du jetzt im Nachhinein diese Szene beurteilen? Mit ein wenig Abstand.
Ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, es ist immer noch, wenn man gut darin arbeitet und eben die richtige Persönlichkeitsstruktur hat, es ist immer noch der schönste Beruf der Welt. Definitiv. Also ist einfach ein Traum, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann und seine Leidenschaft ausleben kann.
Würdest du denn jetzt im Nachhinein immer noch, wenn du ein Engagement kriegst, wechseln? Oder hast du das für dich zu den Akten gelegt?
Ganz zu den Akten legen, glaube ich, kann ich es nicht. Nein. Also, aber...
Also würdest du quasi
rein, auch wenn du schon weißt... Dann müsste schon was ganz Besonderes jetzt um die Ecke kommen.
Aber du weißt ja, was du eben auch sagtest, es passt nicht mit deiner eigenen Persönlichkeitsstruktur. Das heißt, du würdest da wieder auf Extreme stoßen, was dich vielleicht auch wieder krank machen könnte. Und trotzdem würdest du den Weg gehen.
Ja. Also ich habe mir inzwischen, glaube ich, einen guten Plan B aufgebaut. Und es ist auch ein Plan B, den ich mir langfristig vorstellen kann. Aber es ist trotzdem natürlich irgendwie noch ein Plan B. Weil ich habe jetzt auch das Glück, dass ich auch in meiner jetzigen Tätigkeit bis zu einem gewissen Grad auch wirklich meine Fähigkeiten mit rüberziehen kann. Und das auch von meiner jetzigen Führungskraft auch total geschätzt wird. Mhm. Also das ist total schön. Ich muss mal gucken. Es ist ein Entwicklungsprozess und ich bin da immer noch in einem Prozess und ich fühle mich gerade wohl, so wie es ist. Ich werde aber die Bühne nie ganz aufgeben und es wird sicherlich auch immer weiter eben zumindest kleine einzelne Sachen gibt, die ich nebenher machen werde, weil ja, wenn einen einmal die Leidenschaft gepackt hat, die lässt einen nicht mehr los.
Ja, und du bist jetzt Coach oder was machst du jetzt beruflich?
Ich bin, offizielle Bezeichnung ist strategische Personal- und Organisationsentwicklerin. Und ich arbeite als Trainerin, als Coach, Moderatorin und eben auch Trainingsschauspielerin. Also ich bin da auch, also ich bin in einer Vollzeitanstellung, bin aber auch nebenbei auch noch selbstständig unterwegs. Mhm. Und ja, natürlich jetzt so mit Schwerpunkt auf die Wirtschaft für die ganzen Themen, die gerade so in der Wirtschaft wichtig sind, also alles, was das Thema Agilität angeht. Und da gehören aber genau solche Themen auch wie Kommunikation, ne, wie Teambuilding, wie Achtsamkeit, all das, wo ich auch eine große Expertise aus dem künstlerischen Bereich mitbringe, gehört da total dazu. Auftrittskompetenz, ne? Wie präsentiere ich mich vor einer Gruppe, ne? Wie gebe ich Wissen weiter? Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die ineinander greifen, wie so ein kleines Zahnrad. Und deswegen ja, bin ich da total froh, meine Stärken auch einsetzen zu können. Eben und zum Beispiel dann auch in Kommunikationstrainings mal als Schauspielerin mit reinzugehen, ne? Als Rollenspielpartnerin für schwierige Gesprächssituationen da zu spielen, da eine möglichst realistische Umgebung zu schaffen und dann eben danach demjenigen aus der Rolle heraus auch ein Feedback geben zu können, zum Beispiel. Oder eine Spiegeltheatersequenz zu machen, um Leuten ihr Verhalten zu spiegeln, ne? So eine Haltung klar zu machen.
Du sagtest, du bist Moderatorin, aber du moderierst keine Galas, also eher dann so wirtschaftliche Events.
Genau, ja. Hm. Genau, Workshops, Trainings, von Führungsfeedbacks, ja, Teamworkshops, alles so in, genau in diesem.
Bist du jetzt für dich ruhiger geworden innerlich, wo du denkst, ich bin jetzt angekommen, ich bin genau da, wo ich hingehöre und der Weg davor war vielleicht nur eine Vorbereitung auf das, was du jetzt machst?
Dafür bin ich, glaube ich, nicht der Typ, um anzukommen. Also ich bin jemand, der sich immer weiterentwickelt und immer noch guckt, so wo geht's hin. Und ich glaube, das ist was, was mich total ausmacht. Und auf der einen Seite sehne ich mich total danach, anzukommen. Ich gebe aber langsam so die Hoffnung ein bisschen auf, dass das jemals so der Fall sein wird. Mir geht's gut, ich bin zufrieden. Ich bin gerade an einem total spannenden Punkt in meinem Leben und sage einfach, ich bin offen, wie es weitergeht.
Spannend ist auch, was du sagtest, du gibst auf, jemals anzukommen. Bedeutet das, du hast eine innerliche Rastlosigkeit oder warum denkst du niemals anzukommen? Oder was bedeutet Ankommen für dich?
Ich habe, glaube ich, in meinem Herzen bin ich so ein kleiner Perfektionist. Und mir ist schon klar, dass es das Perfekte nicht gibt. Aber also mit dem Rastlosen, glaube ich, hast du recht. Mir ist es einfach total wichtig, immer in Bewegung zu sein. Und ich bin jemand, der sehr viel hinterfragt. Und wenn ich irgendwo angekommen bin, dann gucke ich mich um und denke so, ja, ist ja ganz schön hier, aber gibt es da nicht noch mehr? Und nur weil man einmal angekommen ist und sich wohlfühlt, heißt das ja auch nicht, dass das für immer so bleiben muss. Also ich bin einfach ein Mensch und ich glaube, das prägt mich einfach. Ich bin sehr von Neugierde getrieben, von Leidenschaft, von wachsen wollen, von sich weiterentwickeln wollen.
Und dann heißt er bei dir, dass der Weg wirklich dein Ankommen ist, ne? Dass du beim Laufen immer wieder ankommst, immer neu dich entdeckst.
Ja, könnte man so sagen, genau.
Ist auch spannend. Macht es dich zufriedener, wenn du das für dich akzeptierst als dein Leben? Das ständige Suchen nach irgendwas und nie ankommen, was du eben meintest, dass du das, ja, wenn du sagst, du gibst es auf, klingt es ja so negativ, ne? Als würdest du danach streben, was du nie erreichen kannst.
Also natürlich bin ich ein Mensch, der sich auch nach Ankommen sehnt. Ich glaube aber, ich gerade in diesem beruflichen Kontext bin ich eher so dieser ruhelose Mensch. Und mir ist es ganz wichtig, eine Basis zu haben, mich in einer Umgebung zu bewegen, die mit meinen Werten in Übereinstimmung sind und dann fühle ich mich grundsätzlich angekommen. Und wenn ich diese Basis habe, dann fange ich wieder an, irgendwie so meinen Blick nach außen zu werfen. Und das ist eben vor allen Dingen sehr, sehr stark im Beruflichen bei mir der Fall.
Ja, und wenn du privat ankommst, kannst du das Gefühl nicht übernehmen für das Berufliche, dass du da auch so eine Ruhe hast? Oder ist das für dich getrennt?
Es klingt so ein bisschen so, als würdest du das so negativ auslegen. Also, dass die Rastlose, dieses Nicht-Ankommen, dass das was Negatives ist. Für mich macht das einfach gerade so diese Spannung im Leben aus. Also, ich bin einfach ein Mensch, mir wird sehr schnell langweilig. Und ich finde es schön, sich weiterzuentwickeln und auf dem Weg zu sein. Und ich sag mal, diese Ruhe, die ich brauche, die hole ich mir eben zum Beispiel über Achtsamkeitsübungen, über Meditation, was für mich ein sehr wichtiger Punkt in meinem Leben geworden ist. Und ja, das einfach so die Situationen, so wie sie sind, einfach ja, anzunehmen und damit umzugehen.
Wie geht denn dein Umfeld damit um, dass du immer nach was Neuem strebst und kaum angekommen, wieder die Fühler ausstreckst nach dem Nächsten. Kommen die damit klar oder wird es denen zu viel?
Ja, manchmal verdrehen sie schon die Augen. aber ich habe natürlich auch viele Menschen in meiner Umgebung, denen es genauso geht und die das total verstehen und unterstützen können.
Würdest du
denn? Ich glaube, es ist so ein liebevolles Hindeuten im Sinne von, na komm Anne, überleg doch mal, ob das jetzt wirklich schon wieder sein muss. Und dann sage ich, danke für den Hinweis, ich guck mal. Und manchmal gibt es dann natürlich auch Momente, wo ich sage, ne, ist gut, ich darf jetzt hier auch mal mich zurücklehnen und einfach mal glücklich sein. Die Zeit sollte man sich nämlich auf jeden Fall immer nehmen.
Lässt du dich denn sehr stark beeinflussen von der Außenwelt, die sagt, hey, guck doch mal genauer hin und muss das wirklich sein? Oder gehst du straight deinen Weg? Oder nimmst du schon die Impulse von außen wahr, die sagen so, hey, musst du schon wieder deinen Job wechseln oder die Stadt?
Nee, das klingt jetzt, das klingt jetzt ja so, als wäre ich so ein komplett ruheloser, rastloser Mensch. Ne? Also wie gesagt, diese Konstanten in meinem Leben sind mir total wichtig. Und ich brauche auch nicht, wenn es mir in einem Job gut geht und der abwechslungsreich ist, dann bleibe ich da gerne auch 10, 15 Jahre. Ne? In dem Moment, wo es mir da drin immer wieder eine Herausforderung und neue Aufgaben gibt. Deswegen, wie gesagt, mag ich auch zum Beispiel jetzt gerade das Trainieren, das Coachen, weil es mich einfach, das ist eine Tätigkeit, die mich unglaublich berührt, weil sie herausfordernd ist, weil ich mit vielen Menschen zu tun habe. Und das ist ja auch eine Abwechslung, die mir total gut tut und die ich einfach mag und die mir halt auch immer wieder neue Sichtweisen schenkt. Und weil du das gesagt hast, also ich glaube, das kommt auch mit dieser Sensibilität einher. Ich nehme Meinungen von außen sind mir schon sehr wichtig. Mhm. Und ich finde es auch immer wichtig, das Selbst- und Fremdbild auch immer wieder abzugleichen und sich auch mal eine Rückmeldung geben zu lassen. Denn wir alle
haben ja interessant, weil das ja, genau, weil das ist, sind genau die drei Leitsätze von Dreierblick, zu denen wir gleich kommen. Aber vorab würde ich gerne wissen, wie würdest du dein jetziges Leben in einem Satz betiteln?
Es ist und bleibt spannend.
Ja, ich würde gerne mal zurück zum Thema Glück, was du jetzt gefunden hast gerade. Die Anne, die damals 10 Jahre alt war, wie hätte sie oder wie hat sie Glück definiert? Was war Glück für dich, als du 10 warst? Und was war Glück für dich mit 20 und mit 30? Wie hat sich das verändert?
Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob sich das so sehr verändert hat, weil ich sage mal, Glück oder was ich darunter... Was ist Glück? Boah, wir sind ja in den hochphilosophischen Fragen.
Das ist eine gute Frage. Was ist Glück für dich? Was macht dich glücklich?
Was macht mich glücklich? In einem Umfeld zu sein, in dem ich das Gefühl habe, ich werde als Person gesehen und ich kann mich mit meinen Stärken, mit meiner Persönlichkeit einbringen und dass das auch wertgeschätzt wird.
Hat die 10-Jährige, wie bitte?
Ja, Glück sind auch Momente. Ne? Also Glück sind... einfach sind für mich stimmige Momente. Ne? Das können auch gerade diese kleinen Sachen sein. Glück kann auch ein fallendes Herbstblatt vom Baum sein. Glück kann eine schöne Reise sein.
Okay, dann lass mich das anders formulieren. Die 10-jährige Anne, wonach hat sie gestrebt? Was wollte sie erreichen?
Ich glaube, die 10-jährige Anne wollte Reitlehrerin werden. ich glaube, ja, die 10-jährige Anne... wollte sicherlich auch schon immer ihren Platz finden und eben an einem Ort sein, wo genau das ist, was ich gesagt habe. Also ich wurde früher, gehörte so zu den gemobbten Kindern, so auch so immer so, die eher ausgegrenzt wurden. Mhm. Ich natürlich haben ausgrenzen lassen, das ist ja immer eine beidseitige Geschichte. Ich glaube Glück, ja, an einem Ort zu sein, wo man einfach, wo man das Gefühl hat, man ist richtig. Richtig mit all seinen Facetten.
Du hast gerade gesagt, du wurdest gemobbt. Warst du denn als Kind schon anders als die anderen? Deswegen haben die Leute das nicht annehmen können oder dich als Fremde wahrgenommen? Oder was meinst du jetzt rückblickend, warum du da so nach außen gestellt wurdest?
Ich glaube schon, dass das viel mit meiner Sensibilität zu tun hat. Das heißt, ich war auch ein Kind, ich war eher schüchtern als Kind. Ich habe sehr schnell geweint, tue ich auch immer noch. Und natürlich gerade so als Kind, dann ist man halt ganz schnell so als die Heulsuse abgestempelt. Ne? Ich war Einzelkind, das heißt, ich hatte jetzt auch keine Geschwister, gegen die ich mich ständig durchsetzen musste. Und dann habe ich mich vielleicht auch nicht so, ich habe mich nicht so gewehrt. Oder weil ich bin da, glaube ich, gerade, ich bin da einfach anders, ja, aufgewachsen und mir war immer so ein gegenseitiger Respekt und irgendwie auch auf die Grenzen vom anderen achten total wichtig, schon als Kind. Aber das ist halt, ja, unter Kindern und
darum geht
auch Ordnungswagen und dazugehören nicht immer leicht.
Denkst du denn, der Weg in die Entertainment-Branche, von wegen auf der Bühne und seht mich an und ich bin wer, hat auch viel mit deiner Kindheit zu tun, wo du nicht gesehen wurdest und ausgegrenzt, dass du auf der Bühne dich zeigen konntest, wer du bist und als die Starke, die eben nicht schüchtern ist, weil du in Rollen schlüpfen durftest? Hat dir das geholfen zu wachsen?
Also für mich war das gar nicht mal so dieses von außen angesehen werden oder dieser Applaus oder so, sondern für mich stand wirklich immer im Mittelpunkt, dieses Geschichten zu erzählen. Oder ich kann mich erinnern, als ich früher auch schon als Kind oder dann als Jugendliche in einem Zuschauerraum saß und einfach für 2 Stunden lang in so eine völlig andere Welt gezogen wurde und für 2 Stunden lang meine Sorgen, meine Nöte, meine Ängste vergessen habe, da habe ich mir schon gedacht, boah, wenn ich das irgendwann für andere Menschen machen kann, wenn ich das erreichen kann, was ist das für eine tolle Sache? Mhm. Und gleichzeitig natürlich hat es mir auch Spaß gemacht, eben in diese Rollen zu schlüpfen, da eben auch natürlich Facetten zu zeigen, Facetten von der eigenen Persönlichkeit auszuprobieren, die ich mich vielleicht in meinem Alltag noch nicht so getraut habe zu zeigen. Also gerade eine Schauspielausbildung ist ja auch ganz viel sich selbst kennenlernen. Und
wie schwierig war es dann für dich als schüchterne Person damals, wirklich aus dir rauszukommen und in diese Rollen zu schlüpfen und vielleicht Emotionen zu zeigen, die du sonst nie gezeigt hättest?
War das ein Theater war es nie ein Problem. Auf der Bühne war ich immer schon ein anderer Mensch.
Und in der Ausbildung?
Da kam natürlich kommt dann viel Kritik auch hinzu. Ne? Und ich glaube, das habe ich bei vielen Kollegen auch in der Ausbildung gelernt, dass man immer oder gemerkt, dass, und das haben auch viele mir auch so bestätigt, dass man in der Ausbildung ja eigentlich täglich zu hören bekommt, und daran musst du noch arbeiten und das ist noch nicht richtig. Und man fängt auf einmal an, so zu verkopfen, weil halt alles, was man vorher natürlich gemacht hat, auf einmal in so eine Theorie oder in ein Können gepresst wird. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, sich nach der Ausbildung erstmal so wieder frei zu spielen und dann eben wieder genau alles zu vergessen, in Anführungsstrichen, was man gelernt hat, und dann so seinen eigenen Weg, seinen eigenen Stil zu finden.
Ist es dir geglückt, dass du all das zu den Akten legen konntest, was die Dozenten dir eingebläut haben? Wegen das kannst du nicht und das geht nicht und du bist schlecht. Ging das? Und hat dich das so geprägt, dass du nicht mehr dieselbe warst auf der Bühne und verkopft? Wie sehr hat dich die Ausbildung negativ geprägt?
Also ich habe schon lange mit bestimmten Rollenklischees gehadert. Da hatte ich aber tatsächlich einmal wirklich ein klasse auch Erfolgserlebnis. Also wir haben einmal eine Schulproduktion gemacht, in der ich nicht besetzt wurde, weil sie mir gesagt haben, nee, von deinem Typ her und auch von deinem Stimmfarbe und so weiter, da wirst du sowieso nie besetzt werden. Und ja, einige Jahre später bin ich dann tatsächlich genau im wirklichen Leben, habe ich dann genau diese Produktion spielen dürfen und habe mir innerlich nur gedacht, na, so, ich habe es euch gezeigt, ich kann es nämlich doch, so.
Hat dir also ein bisschen Genugtuung gegeben dann auch.
Natürlich, klar, also ich bin sowieso ein Mensch, ich hasse es, in Schubladen gesteckt zu werden, ne? Und gerade so diese Musicalbranche, es geht ja ganz viel nach dem Aussehen, ne? Und blond lange Haare ist halt so die, ne, das liebe Mädchen oder dann vielleicht die Heldin, und kurze dunkle Haare ist dann so die Antagonistin oder was auch immer, was man da so hat, ne? Also es wird halt viel mit Rollenklischees gearbeitet.
Und, aber können die Caster sich nicht versetzen in deine Figur, also du jetzt mit blonden Haaren, du trägst ja Perücken, dann bist du halt dann plötzlich kurzhaarig und dunkel. Kriegen die das nicht hin, visuell?
Offen gestanden habe ich das Gefühl, dass es viele nicht können. So traurig es ist, ich habe mich auch immer gewundert. Also ich habe oftmals auch bei Vorsprechen wirklich für Erstaunen gesorgt oder dass ich wirklich gemerkt habe, ich verwirre die Leute. Mhm. Weil ich halt zum Beispiel auch immer bei Schauspielmonologen eigentlich sehr, entweder sehr dramatische oder halt, also gerade auch eben mit diesen blonden langen Haaren, einfach Rollen gespielt habe und auch vorgespielt habe, die dazu gar nicht passten. Und wo ich dann danach die Besetzer wirklich so in ihren Unterlagen gucken sehen, im Sinne von, eigentlich, also wir haben dich ja jetzt für die Rolle eingeladen, jetzt zeigst du uns aber, dass du das eigentlich machst. Ja, jetzt müssen wir erst mal überlegen. Und das war teilweise schon ganz spannend zu sehen, aber auch genau damit so ein bisschen zu brechen und da auch so diesen kleinen Impuls reinzugeben, habe ich manchmal auch genossen.
Bist du manchmal zu den Auditions auch mit Perücke hingegangen?
Nee.
Einfach das nicht. Nee.
Macht ich habe mir, hab mir irgendwann die Haare abgeschnitten und gefärbt. Also ich hatte sehr lange Zeit wirklich dann meinen braunen Bob.
Hast du da gemerkt, dass du andere Rollenangebote bekommen hast mit der neuen Frisur?
Ja.
Ist auch ein bisschen traurig, ne? Dass man dann so optisch dann nur ne, wegen dem Äußeren, wegen der Haarfarbe oder Frisur in andere Schubladen gesteckt wird, obwohl der Mensch, ne, die Anne, derselbe geblieben ist.
Absolut, ja.
Kommen wir doch mal zu den drei Leitfragen von Dreiblick. Mhm. Die erste ist, Anne, wie siehst du dich?
Leidenschaftlicher Herzensmensch. Wie gesagt, mit einem ganz, ganz großen Freiheitsdrang, mit einem ganz großen Weiterentwicklungsdrang. Mir ist Differenzierung sehr wichtig und gleichzeitig passiert es mir dann, ich habe mich irgendwann mal liebevoll Hirnwichserin getauft, weil ich einfach immer alles durchdenke und irgendwie in so Kopfgulasch ganz schnell passiert. Ich habe ein bisschen Perfektionismus, ich bin aber auch wirklich eine Visionärin. Ich glaube, dass ich jemand bin, der ja sehr authentisch und achtsam ist. Ich bin ungeduldig, ich habe einen unfassbaren Dickkopf, aber immer mit, ja, ich bin jemand, der dagegen geht, auch mal, aber immer so auf dieser Suche nach der Wahrheit und ich meine es nie böse. Und ja, deswegen immer so auf der Suche nach Wahrheit, nach der Schönheit dieser Welt.
Wie sehen dich denn andere?
Die würden vielleicht nicht das, genau die gleichen Worte benutzen, aber ich glaube, dass ich ähnlich, also auf jeden Fall die Leute, die mich gut kennen, würden mich, glaube ich, ähnlich beschreiben. Ja.
Und wie möchtest du gesehen werden?
Also grundsätzlich bin ich ganz zufrieden, so wie ich bin und wie ich gesehen werde. Das ist jetzt natürlich sehr viel auch private Anne, ne, die aber selbstverständlich auch in den beruflichen Kontext mit reinspielt. Und da würde ich aber schon sagen, dass es mir auch wichtig ist, dass da ja diese Professionalität, ne, dass meine Kunden natürlich sagen so, ich bin professionell, ich bin vertrauensvoll, ich bin natürlich kompetent. Das ist mir natürlich wichtig. Absolut. Die sollen sich bei mir gut aufgehoben fühlen.
Ja. Was würdest du allen Leuten raten, die jetzt gerade den Weg gehen in die Schauspielbranche oder Musicaldarsteller werden wollen? Was gibst du denen mit auf den Weg zum Erfolg oder generell in die Entertainment-Welt?
Hm. Geh ganz tief in dich hinein, prüfe, wie sehr du das wirklich willst und ob du eine Alternative für dich hast. Wenn du es eine Alternative für dich gibt, nimm die Beine in die Hand und renn. Mach das. Ich glaube, dass man diesen Beruf wirklich nur gewachsen ist, wenn man wirklich mit ganzem Herzen dabei ist und auch bereit ist, bestimmte Opfer zu bringen. Und wenn es dann wirklich so ist und man sich auf dieses Leben einlassen möchte und es einem bewusst ist, dann ja, schau, dass man, dass du eine Ausbildung an einer staatlichen Schule bekommst. Schau, dass du rechtzeitig dir ein gutes Netzwerk aufbaust und beschäftige dich rechtzeitig mit Selbstmarketing.
Mhm. Was ist für dich denn der Vorteil an einer staatlichen Schule gegenüber einer privaten?
Es sind weniger Leute im Studiengang. Sie kostet weniger, also sie ist ja meistens also kostenlos, du hast nur bestimmte Semestergebühren zu bezahlen. Mhm. Und ja, sie sind in meiner Ansicht nach immer noch insgesamt besser angesehen als die privaten Schulen. Was vielleicht auch einfach daran liegt, dadurch, dass sie eben kostenlos sind und man sehr, sehr viele Bewerber hat an den staatlichen Schulen, die können sich natürlich dann von 300 Bewerbern die 16 oder 10 Besten auswählen oder vielleicht nur 6 Besten. Während man an der privaten Schule ja, bewerben sich dann vielleicht 100 Leute und davon werden nun 30 genommen. Es ist einfach eine andere Quote. Und ich glaube schon, oder ich habe schon auch stark den Eindruck, dass sich das immer wieder, wenn Caster, wenn Besetzer die Lebensläufe lesen, schon auch schauen, immer noch, von welcher Schule kommt derjenige.
Was meinst du denn mit dem Punkt Selbstmarketing? Was sollen die denn da machen können?
Sich wirklich bewusst machen, wer bin ich, was kann ich, wo sind meine Stärke, was ist mein Alleinstellungsmerkmal? Womit kann ich in die Welt hinausgehen, was mich besonders macht?
Was wäre das zum Beispiel?
Das kann sein, eben wenn jemand eben ein unfassbares komödiantisches Talent hat. Wenn jemand eine besondere Stimmfarbe hat, die man vielleicht so oft nicht oft hört. Mhm. Das kann einfach eine bestimmte Ausstrahlung sein. Also sich einfach auch mal ein Feedback geben zu lassen und zu gucken, so was ist das Besondere an mir und was kann ich herausstellen? Ja, und natürlich zu Selbstmarketing gehört für mich natürlich auch mit dazu. So wie trete ich professionell auf? Wie gehe ich mit den Leuten um?
Wie mache ich mich
sichtbar? Also auch auf eben gute Fotos finde ich unfassbar wichtig, dass man sich auch einen Fotografen sucht, der genau das, was an einem selbst besonders ist, dass der das schafft abzubilden.
Ja, das heißt, Thema Sichtbarkeit ist unabdingbar. Das ist wichtig in der Entertainment-Branche.
Finde ich schon. Und vor allen Dingen jetzt gerade in der jetzigen Zeit, wo ja auch viel auch über Social Media läuft. Also es ist zum Glück jetzt im deutschsprachigen Raum noch nicht so sehr übergeschwappt, aber auch hier erleben wir es ja, dass bestimmte Prominente zum Beispiel mit Rollen besetzt werden. Ne? Jetzt guck dir Traumschiff an. Ne? Also ein Florian Silbereisen hat keine Schauspielausbildung, eine Colleen Fernandes nicht und so weiter und so fort. Oder auch ich weiß auch, dass zum Beispiel bei bestimmten Broadway-Produktionen, dass man da auf den Bewerbungsbogen angeben muss, wie viele Follower man auf Social Media hat.
Aber finden Sie also den Trend nicht dann doch traurig, dass dann Schauspieler besetzt werden, die gar keinen Background haben, keine Ausbildung? Dann werden ja die zur Seite geschoben, die eben diese Ausbildung gemacht haben, die hart an sich gearbeitet haben, die dann Jahre investiert haben und Geld und Tränen und Schweiß. Die kriegen die Rolle nicht, weil sie nicht berühmt sind oder die besten Fotos. Ist doch eigentlich ungerecht, oder?
Da sind wir beim Thema Ungerechtigkeit und Unberechenbarkeit. Und auch das ist eben eine Sache, der musst du dir, wenn du diesen Beruf ergreifst, musst du dir dessen bewusst sein. Kann ich damit leben, dass ich eine Rolle nicht bekomme, obwohl ich ganz genau weiß, ich wäre die Bessere oder der Bessere?
Also ja, braucht man in der Branche auf jeden Fall ein dickes Fell.
Ja, ganz dickes Fell.
Hast du irgendwelche Buchtipps für uns, Richtung Entertainment oder Selbstmarketing, irgendwas, was du den Leuten mitgeben kannst, was die sich an Broschüre aneignen sollten? Aha. Oder was Richtung Persönlichkeitsentwicklung geht, was einem hilft, an seinen Wert zu glauben?
Oh Gott, da könnte ich jetzt tausende Bücher nennen.
Du hast die selber auch alle verschlungen, weil du dann mit den Büchern auch selbst gearbeitet hast?
Ich habe viel gemacht, ja. Also sozusagen, welches Buch mir damals, was ich oft gelesen habe, was ich großartig fand, war von Michael Schertloff, Erfolgreich vorsprechen. Ich finde auch, dass jeder mal, ich persönlich mag ja auch die Meisner-Technik, also die eine Schauspieltechnik sehr, sehr gerne. Sanford Meisner hat selber ein Buch geschrieben, was ich finde, was auch gut zu lesen ist, was klasse ist. Mhm. Ansonsten bin ich tatsächlich, was jetzt so diese Entertainment-Branche angeht, was es da für tolle Bücher gibt, gar nicht mehr so sehr auf dem aktuellen Stand.
Würdest du denn sagen, es reicht, ein Buch zu nehmen, wo dann so Vorsprechmonologe drin sind und man die selbst dann lernt? Oder sagst du, nehmt euch einen Coach und geht mit dem die Vorsprechmonologe durch, bevor ihr dann zu Auditions geht?
Also ich glaube, jeder von uns hat diese Vorsprechmonologbücher zu Hause. Und ich finde es toll, um sich Anregungen zu holen. Ich glaube, man muss sich aber bewusst sein, dass eben alle, die an eine Schauspielschule oder eine Musicalschule wollen, diese Bücher zu Hause haben und es deswegen auch verdammt wahrscheinlich ist, dass noch 10 andere an dem Tag genau den gleichen Monolog vorsprechen wie du selbst. Ich würde auch immer trotzdem das ganze Stück lesen. Also ich finde es schön, um mal so Anregungen zu bekommen, um auch mal zu gucken, auch der Autor, der gefällt mir, wie er schreibt, vielleicht gucke ich mir da nochmal ein anderes Stück an. Dafür finde ich super.
Ist das denn gern gesehen, wenn du deine eigenen Texte schreibst oder ist das verpönt?
Wird oftmals sogar gesagt, dass man keine eigenen Texte mitbringen soll. Bei den Vorsprechen. Ja. Und weil du gesagt hast, so Coach oder eben nochmal einen Schauspielunterricht zu nehmen, also ich glaube, dass es grundsätzlich immer gut ist, sich von jemandem, der mehr Ahnung hat als man selbst, sich einfach mal ein Feedback von außen geben zu lassen. Gerade als Anfänger ist es, glaube ich, nicht unbedingt nötig, schon ganz viel zu können. Also deswegen, ich glaube, man muss da wirklich auch einen Coach finden, mit dem man sehr auf einer Wellenlänge schwimmt und der es auch schafft, einen gut in eine Richtung zu lenken, ohne dass die eigene Kreativität auch verloren geht, ne? Weil das ist ja auch das, was die Dozenten an den Schulen sehen wollen. Die wollen sehen, wie viel Vorstellungskraft hast du, wie schaffst du es, dich in eine Rolle hinein zu versetzen? Kannst du das fühlen? Wie viel Kreativität ist dabei? Und es gibt, glaube ich, auch sehr, sehr viele schlechte Coaches am Markt, die dir einfach nur sagen, so, du musst den Satz jetzt so und so sprechen und dir dann eine Betonung vorgeben. Und das halte ich persönlich für den komplett falschen Ansatz, gerade wenn du dich auf eine Aufnahmeprüfung vorbereitest.
Ich fand das Gespräch mit dir sehr spannend. Ich würde gerne den Podcast schließen mit einem Lieblingszitat von dir.
Frage dich in jeder schwierigen Situation, was würde der stärkste, mutigste und liebevollste Teil deiner Persönlichkeit jetzt tun? Und dann tu es. Tu es richtig, tu es gleich.
Okay, muss man sacken lassen. Magst du ja vielleicht nochmal sagen, damit das auch richtig haften bleibt, weil das war ein sehr interessantes Zitat.
Ja, gerne. Frage dich in jeder schwierigen Situation, was würde der stärkste, mutigste und liebevollste Teil meiner Persönlichkeit jetzt tun? Und dann tu es. Tu es richtig und zwar sofort oder und zwar gleich.
Sehr schön. Möchtest du noch irgendwas mitgeben am Schluss?
Dann Ich freue mich total, dass ich da sein durfte. Also vielen, vielen Dank auch für die Möglichkeit, Mihe. Und gerade für die, die vielleicht auch da in einer Situation stecken, wo man irgendwie, ja, wo man das Gefühl hat, es geht gerade nicht mehr weiter. Ne? So vielleicht noch ein weiteres Zitat, dieses Jahr, am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut wird, dann war es auch noch nicht das Ende. Oscar Wilde.
Anne, ich danke dir für das offene, ehrliche Gespräch, für deine Ansichten vom Leben, von deinem Background, von deinen Erfahrungen. Ich hoffe, dass die ganzen Zuschauer hier auf YouTube da einen Mehrwert generieren konnten und oder die ganzen Hörer auf Spotify und Audible und so weiter. Ja. Ich freue mich über einen Kommentar, über ein Like und auf die nächste Folge. Anne, dir vielen Dank und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und viel Erfolg mit was auch immer du machst und machen willst in der Zukunft.
Danke dir.
Tschö.
Tschüss.